SWR 2 aktuell.
Mit diesen Themen in den nächsten 15 Minuten. Der Iran nach der Wahl. Nach einem Gemäßigten kommt jetzt ein Hardliner. Was bedeutet der Sieg von Raisi? Darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin. Die Inzidenz sinkt und dennoch droht neue Gefahr durch die sogenannte Delta-Variante. Fragen dazu gleich an die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Steuern für Reiche hoch, mehr Geld für die sozial Schwachen. Die Linke entscheidet heute über ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 26. September. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Ich bin Pascal Lechler. Der Hardliner Raisi gewinnt die Präsidentenwahl im Iran. Er hat deutlich mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommen. Seine Konkurrenten haben bereits gratuliert, also ihr eingestanden, dass sie verloren haben. Der bisherige Präsident, der gemäßigte Pragmatiker Hassan Rouhani, durfte nach 2 Amtsperioden in Folge nicht mehr antreten. Karin Senz ist unsere Korrespondentin für den Iran. Und jetzt live zugeschaltet, Frau Senz, Rouhani war ein Gemäßigter, jetzt kommt ein Hardliner. Wird das irgendetwas ändern oder kommt es gar nicht drauf an, ob gemäßigt oder Hardliner?
Ich glaube, das müssen wir erstmal in den Wochen danach gucken. Man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ob man ihn schon tatsächlich zu den Hardlinern zählen kann. Andere sagen, er sei ein Ultrakonservativer. Das ist sozusagen noch eine Stufe drunter. Wir wissen ja, dass Rouhani bisher zu den Moderatkonservativen gezählt wurde. Also da könnte sich zumindest im Tonfall schon was ändern. Aber Fakt ist natürlich, gerade wenn wir auf das Atomabkommen von 2015 schauen, und da laufen ja gerade Verhandlungen in Wien, dass auch Raisi gesagt hat, dass er an diesem Atomabkommen festhalten möchte, dass er es wiederbelebt haben möchte. Und das letzte Wort liegt eben im Iran nicht beim Präsidenten, sondern beim obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei.
Ja, und das scheint ja ein sehr enger Vertrauter zu sein. Wer zieht dann da die Strippen? Doch Khamenei am Ende?
Ja, und es könnte schon sein, dass wir möglicherweise jetzt auch erleben werden, dass Entscheidungen vielleicht direkter gefallen werden, denn es gab immer wieder, sage ich mal, Unstimmigkeiten zwischen Rouhani und Khamenei, zumindest hat man das vermutet, weil sie eben nicht unbedingt auf einer Linie waren, und das könnte sich jetzt mit Raisi und Khamenei tatsächlich ändern. Er war ein enger Vertrauter und vor allem wird Raisi auch als möglicher Nachfolger von Khamenei gehandelt. Khamenei ist ja einen ähnlichen Weg gegangen, auch er war erst Präsident und wurde dann zum obersten Führer. Und das wird eben auch vermutet, dass Raisi ebenfalls einen ähnlichen Weg gehen soll. Im Moment war er ja noch Justizchef. Was allerdings ein bisschen problematisch ist, ist, dass tatsächlich die Wahlbeteiligung jetzt gestern sehr niedrig war. Eigentlich hätte er die gut gebrauchen können, um tatsächlich eben zum allerobersten Amt im Staate aufzusteigen.
Das heißt, da wird jetzt schon einer aufgebaut für ein höheres Amt, für größere Aufgaben.
Das scheint so, denn vor allem Khamenei ist 82 Jahre alt. Immer wieder wird auch gemunkelt, dass er gesundheitlich angeschlagen sein soll. Und Raisi ist tatsächlich der naheliegendste Kandidat. Er hat in seinem Wahlprogramm auch tatsächlich gesagt, dass er vor allem Korruption und Armut im Land bekämpfen will. Ich glaube, das ist sicherlich ein Grund, warum ihn so viele Menschen gewählt haben. Denn der Iran steckt ja in einer Wirtschaftskrise. Das heißt also, man braucht unbedingt, man erhofft sich unbedingt einen Präsidenten, der den Menschen da raushilft. Die Mittelschicht, ein Teil davon ist gerade dabei, eben auch in Armut abzurutschen. Und Rouhani, der Vorgängerpräsident, der hat es eben nicht geschafft. Er hatte ja den Menschen im Iran versprochen 2015, dass mit dem Atomabkommen eben auch Wohlstand, ein Aufschwung für die Wirtschaft kommt. Und im Gegenteil, nachdem Trump 2018 aus diesem Atomabkommen ausgestiegen ist, ist alles viel, viel schlimmer geworden. Und jetzt ist eben Raisi angetreten und hat gesagt, ich werde Armut bekämpfen, aber eben auch die Korruption.
Das heißt, Raisi spricht sich ja für das Atomabkommen aus, die Wiederaufnahme. Dann tut er das nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern weil er sein Volk im Blick hat und die Sanktionen und weiß, wenn wir wieder parieren, werden die Sanktionen zurückgenommen.
Nun, er hat sich dazu nicht geäußert, aber ich glaube, die Linie ist einfach klar von Khamenei auch vorgegeben. Es würde keine Verhandlungen in Wien geben, wenn Khamenei das nicht wollte, und auch er würde diese Verhandlungen beenden. Aber die Frage ist eben auch einfach, wie wird der Westen mit einem Raisi, mit einem ultrakonservativen Präsidenten umgehen, der übrigens auch von den USA sanktioniert ist.
Informationen waren das live aus Istanbul zur Wahl des Hardliners Raisi zum neuen Präsidenten des Iran. Vielen Dank. Gute Nachrichten von der Corona-Front. Jeder zweite Deutsche ist mindestens einmal geimpft und die 7-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit einem Dreivierteljahr wieder unter 10. Allerdings breitet sich die sogenannte Delta-Variante in Europa weiter aus. Bundeskanzlerin Merkel stellte gestern Abend sogar das Endspiel der EM im Wembley-Stadion in London, gleichsam in Frage.
Es ist schön, dass jetzt in München zum Beispiel wieder 14.000 Fans sein können, aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist.
Eine, wie immer etwas besorgte Kanzlerin. Über die Delta-Variante und die sinkende Inzidenz in Deutschland will ich jetzt sprechen mit Susanne Jona. Sie ist die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und natürlich selbst Medizinerin. Schönen guten Tag, Frau Jona.
Ich grüße Sie.
Die Kanzlerin ist ja nicht so glücklich darüber, wenn jetzt bei der EM manche Stadien wieder voll sind. Sind Sie da ähnlich besorgt?
Ja, es gibt Grund zur Sorge, insbesondere natürlich bei den Stadien in Großbritannien. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass wir in Deutschland Großbritannien sehr früh, nämlich schon Ende Mai, als Virusvariantengebiet eingestuft haben. Und wir haben damit Recht behalten. Die Delta-Variante ist da jetzt mit über 90% die verbreitete dominante Variante. Und in Großbritannien steigen die Inzidenzen deutlich an, sind jetzt bei über 80. Insofern muss man sich mit Recht Sorgen machen.
Die Inzidenz ist heute erstmals unter 10 gefallen. Seit einem Dreivierteljahr ist sie wieder einstellig. Wenn ich mir hier jetzt aber in Baden-Baden so die Testzentren anschaue, dann sind sie inzwischen gähnend leer. Also, weil einfach viele Aktivitäten, da braucht man jetzt kein negatives Testergebnis mehr. Augenscheinlich wird also weniger getestet. Ist es dann nicht aber auch logisch, dass die Zahlen sinken? Sprich, ist die Inzidenz von unter 10 nicht vielleicht auch trügerisch?
Also die Testkapazität in der Tat, auch der sehr genauen PCR-Test ist jetzt nur noch so zu etwa 36% ausgelastet. Das klingt wenig, aber wir machen immer noch pro Woche gut 700.000 PCR-Tests in Deutschland. Und die Positivquote ist eben massiv gefallen in den letzten Wochen, liegt jetzt bei unter 2,5%. Also wir müssen davon ausgehen, natürlich haben wir auch noch eine Dunkelziffer, die wir immer hatten in der Pandemie, aber sie wird wahrscheinlich nicht so viel größer sein als bisher. Das Entscheidende aber ist, dass wir in Deutschland weiter diese auf die Virusvarianten untersuchen. Man nennt das ja sequenzieren und sehr genau schauen, wie sind die verbreitet. Und da haben wir leider im Moment keine gute Zahlenlage in Deutschland. Das RKI hat gesagt, vor 2 Wochen war die Delta-Variante bei 6,2% der Fälle. Das ist aber jetzt schon 2 Wochen her. Insofern wäre es gut zu wissen, wo sind wir denn jetzt? Wahrscheinlich sind wir deutlich höher.
Heißt das denn auch, die Delta-Variante könnte sich vielleicht, weil Sie gesagt haben, dieser Wert von 3, der ist schon 2 Wochen alt, das heißt das, dass die Delta-Variante sich vielleicht schon viel, viel schneller ausbreitet und wir wissen es noch gar nicht?
Also ich würde fest davon ausgehen, dass wir auch in Deutschland eine Dominanz der Delta-Variante bekommen. Die entscheidende Frage ist, wann? Deswegen die entscheidende Frage, weil wir, je später wir diese als dominante Variante haben, desto mehr Menschen geimpft haben. Wir wissen, dass in Großbritannien schon gut 45% der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Trotzdem steigt die Inzidenz da an. Also jede Woche, die wir gewonnen haben mit einer weniger starken Verbreitung der Delta-Variante in Deutschland, ist eine ganz wichtige Woche für die Bevölkerung. Und deswegen ist es auch verständlich, dass auch ja in Großbritannien die eigentlich geplanten Lockerungen aufgeschoben wurden.
Jetzt ist es ja so, dass Hausärzte immer noch unzufrieden sind mit der Impfkampagne, dass es immer noch schleppend läuft. CureVac fällt jetzt als Impfstoff erstmal aus. Warum hakt das immer noch bei der Impfkampagne? Warum kommen wir da nicht in die Puschen?
Es hat nie an Menschen gehakt, die bereit waren zu helfen. Ärztinnen und Ärzte, medizinische Fachangestellte waren immer in ausreichender Zahl bereit zu impfen. Es hat von Anfang an immer an der Menge an Impfstoff gehakt und das tut es auch weiterhin. Wir können jetzt sehr hoffen, dass wir im Juli mindestens so viel Impfstoff bekommen, wie wir im Juni bekommen haben. Das ist also immer der Engpass gewesen. Das hat sicher viele verschiedene Gründe. Es ist eben ein knappes Gut, was in der ganzen Welt nachgefragt wird. Und insofern müssen wir davon ausgehen, dass die Delta-Variante uns relevant trifft, bevor zumindest alle, die sich impfen lassen wollen, auch vollständig geimpft sind.
Das heißt, weiterhin die AHA-Regeln einhalten.
Absolut.
Frau Jona, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Sie hören SWR 2 aktuell am Samstagmittag. Die Grünen waren letztes Wochenende dran. Am Montag kommt die CDU mit ihrem Wahlprogramm. Aber vorher ist da noch die Partei Die Linke, nämlich heute. Auf einem Online-Parteitag will Die Linke ihr Programm beschließen. Zur Beratung und Abstimmung liegt ein rund 120-seitiger Entwurf des Parteivorstands vor. Darin werden unter anderem eine Mindestrente von 1200 Euro, eine Abschaffung der Schuldenbremse, langfristig kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und eine Abgabe für Vermögen ab 2 Millionen Euro für die Bewältigung der Corona-Krise vorgeschlagen. In den Umfragen dümpelt die Partei irgendwo bei 6%. Sogar ein Scheitern an der 5%-Hürde ist möglich, auch wenn das die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso im SWR-Tagesgespräch ausschließt.
Wir haben ein starkes Programm, wir haben eine starke Partei, deswegen sind wir sicher, dass wir die 5%-Hürde nicht reißen.
Als Ziel hat Fraktionschef Dietmar Bartsch sogar ein zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl ausgegeben.
Ich würde mal sagen, zur Bundestagswahl ist alles offen. Die Kanzlerin tritt nicht mehr an, es wird also kein weiter so geben. Und wir sehen auch in den letzten Wochen und Monaten, dass die Umfragen immer sehr flexibel sind und sich auch in wenigen Tagen ändern können. Insofern würde ich sagen, ist alles drin. Zweistellig wäre schön. Ich bin erstmal froh, wenn wir ein gutes Ergebnis bekommen.
Mehrere Mitglieder der Linken hatten ein Parteiausschlussverfahren gegen Sarah Wagenknecht beantragt. Hintergrund ist, dass Wagenknecht in ihrem neuen Buch mit der Linken hart ins Gericht geht. Susanne Hennig-Welso ist allerdings gegen ein Parteiausschlussverfahren.
Weil wir unsere Pluralität auch in der Partei aushalten müssen. Und wie wollen wir eine Gesellschaft gestalten, in der sich Menschen aushalten, wenn wir es in der eigenen Partei nicht schaffen?
Die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso. Heute entscheidet Die Linke über ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 26. September. Das war SWR 2 aktuell am Samstagmittag. Ich bin Pascal Lechler.